wenn man sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen unterhält und sie fragt, woran machst du eigentlich gute Führung fest, dann kommt fast immer in der Top 3, interessiert er oder sie sich auch für mich als Mensch? Werde ich als Mensch gesehen?
Heute habe ich einen Gast, bei dem man sich besser vorher sortiert. Nicht, weil er kompliziert ist, sondern weil er gerne dahin geht, wo es komplex wird. Ins Denken. Er arbeitet seit Jahrzehnten mit Führungskräften, hat Organisationen begleitet, Bücher geschrieben und ist jemand, der Coaching nicht als Methode versteht, sondern als ernsthafte Auseinandersetzung mit sich selbst. Und ich bin mal gespannt, ob wir heute eher über Führung sprechen oder über das Leben. Herzlich willkommen, lieber Eugen Unger.
Ich danke dir für die freundliche Einladung und bin auch gespannt, wohin uns das Gespräch führt.
Eugen, wenn du an dein eigenes Leben denkst, wir sprechen heute über Inspiration unter anderem. Wer oder was hat dich inspiriert im Leben?
Es gibt ja vieles, was uns inspirieren kann, sofern wir das tatsächlich zulassen. Und ich fange mal mit dem Was und nicht mit dem Wer an. Es gibt im Pariser Louvre eine ganze Menge wunderbarer Bilder, aber ein Bild hat mich besonders inspiriert und das befindet sich im ersten Stock im Denon-Saal, stammt von Eugène Delacroix und heißt Die Freiheit für das Volk. Ein gewaltiges Bild, ein wirklich imposantes Bild und du verharrst erstmal eine längere Zeit vor diesem Bild, bis du dann begreifst, worum es tatsächlich geht. Es geht nämlich um das Thema Freiheit. Und jetzt würde ich natürlich nicht behaupten, dass das Bild mein Handeln grundsätzlich verändert hat, aber es hat meinen Blick auf Situationen, sagen wir mal, mindestens geschärft. So eine leise Einsicht, dass Freiheit nichts ist, was einfach da ist, sondern immer wieder behauptet werden muss, vielleicht sogar auch manchmal erkämpft werden muss von Einzelnen. Und insofern war mein erster Besuch im Louvre nicht ganz folgenlos. Wenn ich Inspiration auf Menschen übertrage, dann fallen mir spontan zwei Chefs ein. Der eine hat mich mit seiner intellektuellen Brillanz beeindruckt, die mich immer wieder aus der Komfortzone rausgeholt hat und dafür gesorgt hat, dass ich denken musste, und zwar auf die harte Tour.
Ja.
Und der andere Chef heißt Clemens. Und ich lernte ihn während eines längeren Praktikums auf den Philippinen für 6 Monate kennen. Und ich hatte bis dahin schon in meinem Studium eine ganze Menge an Praktika gemacht und dachte, ich weiß so ungefähr, wie Chefs funktionieren. Weit gefehlt. Clemens hat mir den Auftrag damals gegeben, dass ich ein neues Vertriebstraining entwickeln sollte, weil das alte, sagen wir mal, etwas rezeptartig abgelaufen ist. Und ich habe dann die Pharmareferenten begleitet, wie sie bei den Ärzten in den Krankenhäusern waren und habe mir Notizen gemacht, habe wunderbare Sachen zu essen bekommen auf den Philippinen. Und als ich genug Material habe, habe ich dann erst einen Entwurf für ein Konzept geschrieben und bin damit zu Clemens gegangen, weil ich dachte, Chefs wollen informiert sein. So hatte ich das gelernt. Sie wollen eine Sache unter Kontrolle haben. Und ich stellte Clemens meine ersten Ideen vor. Und die Reaktion von Clemens war keine Reaktion. Er guckte mich freundlich an. Ich hakte dann nochmal nach. Du willst doch bestimmt irgendetwas dazu sagen. Immer noch Schweigen von Clemens. Und dann kam eine Frage, die mich damals tatsächlich aus der Bahn geworfen hat. Muss ich? Und er hat dann Gott sei Dank gesehen, meine Irritation, die er damit ausgelöst hat und fing an zu erzählen, schau Eugen, ich habe dir das Projekt gegeben, du bist der Projektleiter. Ich glaube, du wirst das gut hinbekommen. Wenn du irgendwie Fragen hast, wenn du ein Problem hast, kannst du jederzeit zu mir kommen, aber du musst hier bei mir keine Statusmeldung abgeben. Und ich werde nie vergessen, mit welchem Stolz und welcher Begeisterung ich aus diesem Gespräch rausgegangen bin. Ich habe damals natürlich noch nicht über den Begriff Vertrauen in der Art und Weise nachgedacht, wie ich das heute tue. Aber ich hatte vom ersten Moment das Gefühl, dass Clemens mir vertraute.
Ja, also ein ganz tolles Beispiel, um mal die Brücke zu schlagen vom Louvre und zu Clemens. Der Begriff im Louvre war Freiheit, aus dem Bild von Eugène Delacroix. Und jetzt kommt dein Beispiel dieses Erlebnisses von Vertrauen. Ich würde noch ein drittes Wort reinlegen, das ist Verantwortung. Wie weit heißt Freiheit Verantwortung übernehmen in dem Kontext?
Das sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille. Auf der einen Seite steht Freiheit, auf der anderen Seite steht Verantwortung. Also wer die Spielräume öffnet als Führungskraft. Und das hat Clemens ja auf eine sehr beeindruckende Art und Weise und sehr simpel gemacht. Der schafft es, dass er Menschen in die Verantwortung bringen kann. Mhm. Als Eltern wissen wir das auch, wie leicht es ist, als Kindern ihnen die Verantwortung zu nehmen und sich dann über die selbsternannte Hilflosigkeit hinterher zu beschweren.
Eugen, du bist heute Coach, unter anderem. Du bist Autor, publizierst, sprichst, bist Speaker. Aber um mal auf deine Rolle als Coach zu schauen, so werden wir ja nicht geboren als Coaches. In der Regel kommen wir da irgendwie hin. Was war denn der Wendepunkt, wo du gesagt hast, das ist eine Ausrichtung, die du dir beruflich vorstellen kannst, als Coach zu arbeiten?
Ich weiß gar nicht, ob das so der eine Wendepunkt ist. Man findet wahrscheinlich immer Wendepunkte. Die Kunst besteht darin, dass man sie nicht mit Planung verwechselt. Also tatsächlich versteht man ja das Leben, wenn überhaupt, erst im Rückblick. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat das ja so schön auf den Punkt gebracht. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wobei ich hinzufügen würde, man sollte sich nicht zu sicher sein, dass man im Rückblick es wirklich verstanden hat. Das Leben ist zwischendurch vor allem eins unübersichtlich und oft schlicht von Zufällen geprägt. Und so war das auch bei mir, dass ich am Anfang meiner Karriere sehr schnell das Privileg hatte, dass ich relativ früh Zugang zu Führungskräften hatte.
Wie kam das?
Das war ein Schweizer Institut, was mich akquiriert hat sozusagen, was mir das Angebot gemacht hat, damals den ersten und, glaube ich, einzigen wirklich großen Arbeitsvertrag meines Lebens abzuschließen. Und ich habe mir gedacht, das machst du mal für 3 Jahre, weil als Berliner ohne Bundeswehr ist man auch jung genug. Und dann bist du irgendwann 27 und dann machst du eine klassische Karriere bei Procter oder bei Unilever. Das war damals so meine Richtung.
Das heißt, darf ich mal kurz du hast studiert vorher?
Ich habe vorher studiert.
Was hattest du studiert?
Psychologie und Betriebswirtschaft.
Okay, das wollte ich noch ergänzen. Okay. Genau. Also nach dem Studium warst du dann in der Schweiz?
Exakt. Und dieses Institut hat mich sehr schnell ins kalte Wasser geworfen mit Führungskräften. Und erstens jung, zweitens mit diesem Thema. Also du kannst dir vorstellen, dass Führungskräfte bei dem Wort Entwicklung so eine Art von Immunabwehr haben. Das ist nicht ein Thema, was sie so spontan begeistert. Und insofern ist dann sehr schnell auch die Frage da, wie gehe ich damit um? Bediene ich das System oder irritiere ich es? Und am Anfang, das muss ich wohl sagen, habe ich zunächst bedient. Also mit Tools, Methoden, Modellen. Das funktioniert, weil es leicht ist. Man kann sich damit beschäftigen, ohne in Frage gestellt zu werden. Das ist wie im Supermarkt. Man holt ein Modell raus, beguckt das und wenn es mir gefällt, packe ich es in den Korb. Wenn es mir nicht gefällt, dann lege ich es wieder zurück ins Regal. So, und so war das auch. Das funktioniert soweit, ist aber begrenzt wirksam. Und irgendwann kommst du dann an den Punkt, wo du merkst, das reicht nicht aus. Da gehört irgendwie mehr dazu. Verhalten ist relativ leicht zu ändern, Haltung weniger. Und daher kam so dieser Punkt, wie kriege ich das zusammen, Haltung und Handeln? Denn wenn das nicht zusammenläuft, bleibt das reine Kosmetik. Und insofern würde ich sagen, da begann eigentlich meine Coach-Karriere, dass ich das beides zusammen gedacht habe. Und dazu kommt vielleicht noch ein Aspekt, den kennst du auch. Je länger man tätig ist in diesem Bereich, desto bescheidener wird man. Ich merke, dass ich heute etwas vorsichtiger bin mit eigenen Überzeugungen. Ich reflektiere kritischer. Also man irrt sich voran. Und alles andere wäre ja in unserer Profession, glaube ich, Selbsttäuschung.
Ja, ein schöner Begriff, das Voranirren, erinnert mich ein bisschen an an das polynesische Segeln von Gunther Schmidt, der auch sagt, in komplexen Themen, wo die Planungshorizonte sehr begrenzt sind in der Mehrdeutigkeit der Zeit und in diesen eigentlich auch ambivalenten und multivalenten Umgebungen, müssen wir uns immer sehr kurzfristig orientieren und Trial and Error ist eigentlich der Weg des polynesischen Segelns. Es gibt nicht den Weg nach vorne, die gerade Linie, sondern manchmal müssen wir uns zur Entwicklung auch diese Schleifen erlauben.
Exakt, das ist auch nach meiner Erfahrung der Weg, wie man Kulturen ein Stück des Weges begleiten kann. Man hat irgendwie eine Versuchsanordnung, geht ein paar Schritte, guckt, ist wachsam für das, wie die Organisation, das System darauf reagiert. Und das kann man dann wiederum nutzen für die nächsten Interventionen.
Eugen, du bist geprägt von Rupert Ley. Und ich würde gerne mal kurz darauf schauen. Ich weiß nicht, ob viele Hörerinnen und Hörer mit dem Namen was anfangen können. Kannst du kurz Rupert Leys Denkschule beschreiben?
Rupert Ley war ja Jesuit. Und Jesuiten haben den Ruf, Denken nicht nur zu betreiben, sondern auch wirklich ernst zu nehmen. Und das in Breite und Tiefe. Und das trifft sicherlich auch auf Rupert zu. Ich muss gestehen, dass die erste Begegnung mit Rupert fand ich vor allem erstmal eins anstrengend. Das ist jemand, der einem nicht erlaubt, sich mit halbwegs klugen Antworten irgendwie durchzumogeln, der dann irgendwann mit einer Frage um die Ecke kommt, von der man hofft, dass er sie eigentlich nicht gestellt hätte. Zum Beispiel, ob das, was man da tut, eigentlich irgendjemandem nützt, außer einem selbst. So, und Rupert kam aus dieser Mischung jesuitische Grundausbildung auf der einen Seite, Philosophie auf der anderen Seite, also ein Denken mit klarer Haltung. Und daraus entstand unter anderem, muss man sagen, dieses Konzept, das er von Erich Fromm übernommen hat, Biophilie.
Biophilie.
Das ist jetzt erstmal eine sehr sperrige Vokabel, ich merke das schon.
Ja.
Im Kern ist es ja, wenn man sich das Wort anschaut, etwas sehr Einfaches, eine Liebe oder Freundschaft zum Leben. Als Anspruch könnte man das übersetzen, trägt das, was ich tue, dazu bei, dass andere sich entfalten können. Also wenn man es ganz konkret macht, werden Menschen in meiner Umgebung eigentlich größer, wachsen sie. Also jetzt nicht die Wut, sondern wirklich die Entfaltung. Haben sie hinterher mehr Spielraum, mehr Mut, mehr Möglichkeiten. Und dieser Anspruch hat sich bei mir festgesetzt, weniger, sagen wir mal, als moralische Monstranz, sondern eher als leise Position im Alltag.
Wie gelingt denn dir das Wachstum der anderen zu generieren?
Indem ich mir nach den Gesprächen, zum Beispiel nach unserem Gespräch, die Frage stelle, was ist da passiert und habe ich Impulse gesetzt, die dich in den Fokus genommen haben. Es kommt bei Rupert Ley sehr schnell eine zweite Vokabel ins Spiel, eine sehr ebenfalls sperrige Vokabel, nämlich Alterozentrierung. Das, was wir im Sprachgebrauch sehr gut kennen, ist die Egozentrierung. Während für manche Altruismus eher eine sehr sperrige Vokabel ist, ist Egoismus vielleicht praktizierte Lebensmaxime. Also Alterozentrierung, Altero, der andere, ist die Option, dass ich auf den anderen mich einstelle. Also habe ich bei dir etwas ausgelöst. Und vielleicht bekomme ich ja von dir hinterher noch ein Feedback nach unserem Gespräch. Und dann gucken wir mal, inwieweit mir das gelungen ist, dass ich auch auf dich und deine Aspekte eingegangen bin und jetzt nicht nur von mir berichtet habe.
Das ist ein ganz, ich fand das großartig, es ist eine philosophische Richtung. Gleichzeitig erinnert sie mich ein Stück weit an Frederic Laloux, Reinventing Organizations, diese Thiel-Phase. Er beschreibt ja Phasen der Organisationsentwicklung und auch des Menschwerdens anhand von Farben. Und diese Thiel, diese Türkisfarbe, der letzte Status, den er sagt, den wir jetzt über 20.000, 25.000 Jahre Menschwerdens gegangen sind, ist, oder noch viel länger, aber in der Organisationstheorie, das Zurückstellen des Egos als Kernziel, aber auch als Voraussetzung gleichzeitig, um dahin zu kommen, dass man wirklich in einer selbstloseren Art die Umwelt beobachtet und mit anderen Menschen wahrhaftig in Begegnung geht, um so wirklich Neues zu schaffen. Das Ego steht uns sonst immer im Weg. So ganz kurz gesagt ist auch eine These von Laloux. Das geht doch ganz stark in die Richtung, erinnert mich gerade dran.
In der Tat, also je mehr Tribute das Ego fordert von uns, desto weniger sind wir beim anderen. Und das ist etwas, diese Altruzentrierung, die Rupert Ley insbesondere in der Kommunikation sehr stark lebt. Also durch die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren, auch als Führungskräfte, weisen wir ihnen ja einen Platz zu. Die Art und Weise, wie ich jetzt gerade mit dir spreche, so bekommst du ungefähr einen Eindruck, aha, so schätzt mich Eugen offensichtlich ein. Sonst würde er ganz anders mit mir reden. Das heißt, ohne dass uns das zuweilen im Alltag bewusst ist, geben wir permanent durch unsere sprachlichen Angebote anderen Menschen Feedback. Was habe ich für ein Bild von dir? Und aufgrund dieses Bildes spreche ich mit dir auf eine bestimmte Art und Weise. Und von daher ist es ganz hilfreich, dass ich über die Konsequenzen meiner eigenen Kommunikation, meiner Sprache zureichend orientiert bin.
Wie hältst denn du diese Bewusstheit? Ich finde das, jetzt mal als kollegiale Rückfrage, finde das ganz wichtig, sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen und einen Spiegel zu kriegen über deine Wirkung. Wo holst du dir deine Rückmeldung zu deiner Wirkung und deiner Sprache?
Ich habe die Möglichkeit, und das genieße ich wirklich, dass ich mit Kollegen von Zeit zu Zeit Supervision mache, auch nach wie vor noch, die mir mein Verhalten spiegeln, die mich fordern, die mir andere Perspektiven aufzeigen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Also wir bräuchten eigentlich in vielen Bereichen unseres Lebens einen Supervisor, jemanden Sparringspartner, der uns reflektiert und auf bestimmte Muster und Aspekte sehr, sehr stark aufmerksam macht.
Teile ich, ja. Ja, finde ich spannend, hochinteressant. Du hast ja auch ein Workbook geschrieben mit deinem Kollegen Bernhard Meising. Da geht es um Inspiration als Teil von der Verantwortung für Führungskräfte. Was ich interessant finde, da würde ich gerne mit dir mal vertiefen, da geht es um Sinnstiftung. Die Frage ist ja, wie kann denn jemand anders für jemanden Sinn stiften? Wie gelingt denn das?
Beim Begriff Sinnstifter muss ich immer an Gertrud Höhler denken. Wird das gern etwas tiefer hängen? Es klingt sonst so, als könnten Führungskräfte Sinn verteilen wie Bonuspunkte. Und das funktioniert natürlich so nicht. Sinn entsteht beim Individuum. Und deswegen funktioniert auch diese eingedeutschte Version von It makes sense nicht wirklich. Etwas kann nicht aus sich heraus objektiv Sinn machen, sondern Sinn ist etwas, was ich radikal subjektiv einer Sache zuschreibe oder eben auch nicht. Was für den einen sinnvoll ist, ist für den anderen komplett irrelevant. Aber Führung kann sehr wohl beeinflussen, ob Sinn überhaupt erlebbar werden kann. Und da gibt es schon konkrete Aspekte. Es gibt einen Ansatz von Martella und Steger, der aus meiner Sicht sehr praktisch und sehr hilfreich ist. Der erste Punkt ist Kohärenz. Also Menschen wollen verstehen, warum sie tun, was sie tun. Eine Führungskraft schafft Kohärenz, indem sie Zusammenhänge herstellt, nicht nur Ziele vorgibt. Also nicht nur das ist das Projekt, das sind die Meilensteine und bis dann müssen wir das erreichen, sondern
den Kontext.
Das ist der Kontext, exakt. Das ist dein Beitrag, das ist der Zusammenhang, in dem wir etwas gemeinsam erreichen wollen. Und ich mache die Erfahrung, dass viele Unternehmen unterschätzen, wie viel Energie verloren geht, wenn Arbeit keinen erkennbaren Zusammenhang hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist Richtung. Es geht nicht um eine perfekte Vision, sondern um eine, sagen wir mal, spürbare Orientierung. Wofür lohnt es sich, sich anzustrengen? Eine inspirierende Führungskraft macht das greifbar. Übrigens nicht einmal im Jahr auf einer Folie, sondern immer wieder im Alltag. Daran arbeiten wir gerade, da wollen wir hin. Das ist der nächste sinnvolle Schritt.
Also dieses auch wofür, wohin geht es?
Also man tut gut daran, dass man auch von Zeit zu Zeit Begründung gibt. Warum? Wieso? Hier gilt ja der alte Nietzsche, wer ein Warum weiß, erträgt fast jedes Wie. Und insofern jedes Wie abzufordern von Seiten der Führung, ohne dass ich das Warum erläutere, wird schwierig. Und der dritte Punkt, das hat in meiner Wahrnehmung sogar noch eine sehr, sehr starke Gewichtung, das ist das Thema Bedeutung. Menschen wollen wissen, ob das, was sie tun, einen Unterschied macht. Inspirierende Führung heißt hier vor allem sichtbar machen, also Rückmeldung geben, zeigen, was durch Arbeit entsteht für Kunden, für Kollegen, für das Unternehmen. Jetzt nicht als Lobritual, sondern als wirklich ehrliche Rückkopplung. Das, was du getan hast, das hat etwas verändert. Und dafür arbeiten wir ja auch. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann entsteht Sinn. Nicht durch große Worte, sondern durch praktische Erfahrung. Insofern erzeugen wir als Führungskräfte keinen Sinn direkt, aber wir beeinflussen die Bedingungen, unter denen Sinn entstehen kann. Und das ist manchmal schon weit mehr als nichts.
Mich würde mal interessieren, Eugen, gibt es eine kurze Übung, gibt es was Praktisches, was du empfehlen kannst, wie jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, wer auch immer gerade vielleicht auch jetzt in dem Podcast ist, reflektiert. Kannst du da was vorschlagen?
Lass uns das konkret machen. Darf ich dir eine kurze Frage stellen?
Sehr gerne.
Wenn du an deine Schulzeit denkst, gab es eine Lehrerin oder einen Lehrer, der dich wirklich geprägt hat, der dich wirklich inspiriert hat?
Ja, fallen mir zwei ein.
Okay. Jetzt biete ich dir mal eine These im Hinblick auf diese Personen ein. Ich vermute, die Wirkung lag nicht in erster Linie an einer besonderen Fachlichkeit des Lehrers oder der Lehrerin, sondern ich vermute mal etwas ganz anderem. Da war jemand, der eine Beziehung zu dir aufgebaut hat.
Stimmt.
Der dir das Gefühl vermittelt hat, du bist mir wichtig.
Absolut.
Und insofern würde ich Sinn nicht auf Beziehung reduzieren. Das wäre mir jetzt zu einfach, aber ohne Beziehung bleibt Sinn abstrakt. Genau da wird aus meiner Erfahrung Sinn sehr konkret. Sie zeigt sich daran, wie wir die Beziehung zu anderen Menschen gestalten. Hubert Ley hat das ja mal sehr feinsinnig ausgedrückt. Er sagte, Führungskräfte brauchen die Begabung, Menschen zu mögen. Und ohne diese Begabung wird es schwer, etwas gemeinsam zu schaffen. Also kurz und krumm, es geht darum, Sinn entsteht, wenn du mir wichtig bist. Das ist letztendlich ist inspirierende Führung ein Angebot dafür, für ein Menschenbild. Wie schaue ich auf den anderen? Und erst wenn das zureichend gegeben ist, erst dann kann ich als Führungskraft überhaupt wirksam sein.
Ist das nicht eine sehr übermenschliche Erwartung an Führungskräfte?
Auf jeden Fall. Aber wenn eine Führungskraft zu mir kommt und sagt, ich habe 25 Menschen unter mir, dann stelle ich manchmal die freche Frage, ach, Sie sind Friedhofsgärtner. Also der Punkt ist, also mit 25 Menschen, allein schon was die Führungsspanne betrifft, bin ich sofort bei dir. Das wird nicht funktionieren, eine solche Beziehung aufzubauen. Ich halte das schon für ziemlich verwegen, wenn ich, sagen wir mal, 10, 15 Menschen halbwegs auf dem Schirm habe. Mhm. Dass das nicht trivial ist, das ist mir klar. Aber wenn man sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen unterhält und sie fragt, woran machst du eigentlich gute Führung fest, dann kommt fast immer in der Top 3, interessiert er oder sie sich auch für mich als Mensch? Werde ich als Mensch gesehen? Und das ist etwas Zentrales. Und das ist ja auch das, was man beispielsweise im Mittelstand sehr häufig hat. Da kommt dann jemand rein, die Patriarchin oder der Patriarch, und unterhält sich kurz mit dem Pförtner und sagt, Mensch Müller, Sie haben doch vor einigen Wochen erzählt, dass Ihre Tochter nach Amerika geht. Erzählen Sie mal, wie geht's denn der? Und der geht anschließend für 3 Tage auf Wolke 7, weil der weiß, dass ich Müller heiße, der weiß, dass ich ihm erzählt habe, meine Tochter geht nach Amerika, und der interessiert sich wenigstens kurz.
Richtig, dafür. Und das hätte kein Gehaltscheck geschafft, was diese Begegnung gebracht hat.
So, und das ist natürlich, dann sind wir wieder auf der Haltungsebene, das ist etwas, was du nur begrenzt im Handlungsbereich beibringen kannst. Ich hatte tatsächlich mal, ich sage jetzt nicht das Unternehmen, einen großen Münchner Konzern, in dem mir ein Ingenieur tatsächlich sagte, ja, Herr Unger, wie interessiert man sich denn für Menschen? Daraufhin war natürlich jetzt in der Veranstaltung meine kurze Antwort, entweder Sie interessieren sich für Menschen oder Sie lassen es sein. Sie können ja Interesse nicht machen. Mhm. Aber ich habe dann die Verzweiflung bei ihm gespürt und deswegen in der Pause mit ihm das ein oder andere Thema dann nochmal vertieft, was insbesondere im Bereich der Kommunikation natürlich reingeht.
Ja, aber eigentlich rührend, dass er immerhin an den Punkt gekommen ist, so etwas zu ordnen, auch eine Offenbarung dahinter. Ja. Dass jemanden zu fragen, sich für jemanden zu interessieren, heißt also, ich kann es mir vornehmen. Heißt es das?
Es ist ein bewusster Akt.
Es ist nicht God given, um es jetzt mal jesuitisch auszudrücken. Es ist nicht also eine charismatische, so wie ein Gottesgeschenk. Es gibt halt Menschen, die interessieren sich nicht für Menschen, würdest du nicht sagen. Sondern man kann es lernen, sich für Menschen zu interessieren.
Exakt. Und es gibt Menschen, denen ist das etwas angeboren. Die wachsen zum Beispiel in größeren Geschwisterverbänden auf und lernen sich beispielsweise so als Sandwich-Kinder, um ein Klischee zu bedienen. Dann nach oben oder nach unten zu orientieren und können das ziemlich gut oder werden relativ früh dann schon im Elternhaus eingebunden in Gesellschaften, in Veranstaltungen und bewegen sich da wie ein Fisch im Wasser. Und es gibt Menschen, die haben das nicht erfahren. Das heißt aber nicht, dass sie das nicht entsprechend auch im Alter auch lernen können, sich aneignen können.
Also weil ich zum Beispiel aktiv übe, würde ich es nicht nennen, aber anfange einzuführen, wo ich immer wieder erschrocken bin, wenn ich mit Organisationen arbeite, beispielsweise Meetings, eben nicht sofort mit der Agenda und einer Folie zu starten, sondern vielleicht mit 2 Minuten Stille, wo jeder mal aufschreibt, wie geht's mir heute und was erwarte ich von dem Meeting? Das ist so diese silent 2 minutes. Oder dass jeder wirklich mit einer persönlichen Note, jetzt haben wir am Ende eines Wochenendes vielleicht einen Rückblick, was bewegt mich gerade, diese Frage zuzulassen, ohne eben sofort in die Agenda des Tages zu rutschen, glaube ich, sind Möglichkeiten, dass etwas entsteht, was Hartmut Rosa, um das Wort nochmal zu bringen, von Resonanz. Du brauchst, so verstehe ich jetzt auch Leih und so verstehe ich auch dein Arbeiten, da ist die Führungskraft öffnet einen Resonanzraum für das Persönliche und die Beziehung, die jetzt entstehen kann. Ist es das? Könnte man das so zusammenfassen?
Das ist es, dass ich nicht sofort in der Fachlichkeit bin, sondern erst mal den berühmten Check-in mache und erst mal eine Beziehung aufnehme. Wo du das erzählst, ist das sehr lustig, weil wir haben vor vielen Jahren einen kulturellen Zusammenschluss begleitet, eines deutschen Unternehmens und eines englischen Unternehmens, sehr bekannt übrigens. Und das führte zu Schwierigkeiten, insbesondere auf der Führungsebene, und wurde immer schwieriger. Und irgendwann kam dann so der Punkt, wo gesagt hat, das müssen wir jetzt durch Coaching ein wenig begleiten. Und wir haben dann so einen Raum geschaffen, der sehr offen war. Und die Briten haben dann tatsächlich irgendwann sich das Herz gefasst und gesagt, wisst ihr, warum wir euch Deutschen überhaupt nicht mögen? Gucken die Deutschen erstmal etwas verschreckt. Ihr kommt hier rein in eine Veranstaltung, in ein Meeting, in ein Treffen. Und das Erste, was ihr sagt, ist, okay, wir haben für heute folgende Agenda. Das sind die ersten Punkte. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens.
Ja.
So funktionieren wir nicht.
Nee, genau.
So, und das war dann das erste Aha-Erlebnis für die deutschen Manager, dass man sagt, nee, nee, das läuft hier ein bisschen anders.
Ja.
Und das bedeutete tatsächlich für den einen oder anderen einen Ausbruch aus Erfahrungsgefängnissen.
Das ist eine interkulturelle Erfahrung, die teile ich. Ich bin jetzt, fliege nächste Woche wieder nach Asien. Und ähnlich, da würde man sagen, eine Idee, dass man ins Tun, in die Zusammenarbeit, in die vertrauliche Vertragsebene kommt, wo man wirklich jetzt auf harte Fakten schaut, ist ohne eine vorherige persönliche Begegnung undenkbar. Also in Asien wäre es ganz unhöflich, überhaupt erstmal so einzufliegen, dass man Punkt 9 ankommt und dort den Tag startet, sondern in der Regel geht man einen Tag vorher mit denen schon was trinken oder was essen, was auch immer. Es geht gar nicht ums Trinken oder die Karaoke-Bar, sondern es geht eben wirklich um die persönliche und menschliche Begegnung. Und ja, ich glaube, da haben wir in der interkulturellen Ebene auch noch die Unterschiedlichkeit, natürlich das, was kulturell üblich ist. Da haben es aber andere Länder offenbar, was diesen Resonanzraum angeht, vielleicht kulturell bedingt schon mal leichter. Das müssen wir Deutschen, um es mal ein bisschen übergeneralisierend zu sagen, doch ein bisschen mehr lernen, vielleicht noch als Engländer, Franzosen, Spanier oder Thailänder.
Das muss ja nichts Schlechtes sein, im Gegenteil. Ich glaube, dass uns das ganz gut tut, wenn wir nicht gleich mit der Fachlichkeit kommen und sagen, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens.
Ja, spannend. Haben wir jetzt aus deiner Sicht eigentlich in der letzten halben Stunde mehr über Führung oder das Leben allgemein gesprochen? Was ist dein Eindruck?
Ich fürchte, wir haben die ganze Zeit über das Gleiche gesprochen, denn Führung ist ja kein eigener Lebensbereich mit eigenen Gesetzen. Führung ist eine verdichtete Form dessen, was wir generell mit Menschen machen und wie wir mit Menschen umgehen. Das haben wir sehr deutlich gemerkt. Organisationen sind ja keine abstrakten Gebilde, sondern sie sind Orte, an denen menschliches Verhalten in einer besonderen Art und Weise deutlich und sichtbar wird. Und vielleicht kann man das so auf den Punkt bringen. Ich glaube, wir haben über das Leben gesprochen und das dann Führung teilweise genannt. Führung ist insoweit nichts anderes als gelebte Haltung unter Beobachtung.
Schön. Danach kann ja fast nichts mehr kommen, außer einem kleinen Kartenspiel, was ich dir jetzt anbiete. Eugen, ich habe hier einen Stapel von Reflexionskarten. Ziehst einfach mal drei raus und eine nach der anderen. Vielleicht liest du erstmal vor, lässt Augenblick die Frage wirken und machst dann ganz spontan aus deinem Bauch eine Antwort.
Das hört sich spannend an.
Die erste.
Wenn Sie mit etwas angeben müssten, was wäre es? Das ist jetzt natürlich ein kompletter Großangriff auf meine Demut, aber ich habe eine kleine Affinität zu Sportwagen. Also insofern würde ich das dann wahrscheinlich wählen.
Dass deine Kenntnis um oder dass du so schöne Sportwagen zu Hause hast?
Dass ich so etwas
zu
Hause fahren kann.
Sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Habe ich noch nicht gesehen.
Die nächste Frage ist, wovon waren Sie vor 10 Jahren noch vollkommen überzeugt, jetzt aber nicht mehr?
Jetzt kommt die Demut.
Dass Demokratie eine gesicherte Basis ist. Und das, was wir gerade aktuell erleben, wie fragil das Thema Demokratie ist, und das ist wahrscheinlich das, was also zumindest mich am meisten beschäftigt, was umtreibt. Wie schaffen wir es auch in den Unternehmen, tatsächlich so etwas wie Demokratie zu leben? Denn das ist ja sozusagen der Laborraum, in dem wir auch miteinander kultivieren. Und von daher sehe ich meinen Auftrag als Coach, als Trainer, als Begleiter auch in dieser Richtung, dass wir da demokratische Praktiken einnehmen.
Ja. Dritte Frage.
Was würden Sie gerne für sich für den Rest des Lebens erhalten? Erste spontane Antwort, die mir dann käme, wäre wahrscheinlich Gesundheit. Und dann mit etwas Nachdenken komme ich auf den für mich wichtigeren Aspekt, Freiheit. Ich glaube, da schließt sich dann der Kreis, dass das ein Lebensthema für mich ist, das Thema Freiheit. Und wenn ich meine Freiheit, meine Autonomie aufrechterhalten kann bis an das Ende, bis ich die letzten Atemzüge getan habe, das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung.
Der ich mich sehr gerne anschließe als freiheitsliebender Mensch. Lieber Eugen, ganz herzlichen Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Schön, dass du da warst.
Gerne.
Das war's vom Coach Talk. Heute auf Visite mit Eugen Unger. Danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann. Wie hat euch die Episode gefallen? Ich freue mich auf ein Feedback. Schreibt mir gerne eine Bewertung bei Spotify oder eine E-Mail an kochmann@reflakte.com. Ich antworte auch, garantiert.